Gut, ich möchte einmal noch alle bitten, wenn es möglich ist, aufzustehen, vor Gott zu treten. Du großer, heiliger, treuer und geduldiger Gott, wir beten dich an für das, wer du bist und was du getan hast. Und wir erbeten deine Gnade für diese Zeit, die vor uns liegt, in dieser Hitze, an diesem Morgen, bei allen Dingen, die uns vielleicht noch beschäftigen. Rede du deutlich und lege dein Wort tief in unser Herz. Amen. Ich denke, die meisten von uns kennen dieses typische Gruppenspiel, um eine Gruppe zusammenzubekommen, um blindes Vertrauen bei den Kindern zu fördern. Ja, ein Kind wird irgendwo draufgestellt, hier sind es wahrscheinlich Jugendliche, und dieser, der irgendwo draufsteht, soll sich rückwärts fallen lassen in die Arme der anderen. Ich habe noch so ein paar Worte aus dem Kindergarten im Ohr. Nein, nicht die Knie anwinkeln, lass dich einfach fallen. Oder nein, dein Kopf nach vorne und die Augen zu. Das sind so Worte, die dann immer wieder gesagt wurden, weil man hat sich dann eher so oh, oder so nach hinten geguckt. Und man sollte sich ganz in die Arme fallen lassen. Ohne hinzuhocken, ohne zu gucken, im ganzen Vertrauen in die starken Arme der restlichen Gruppe. Und das ist schon mal eine Überwindung. Da muss der ein oder andere schon ein paar mehrmals schlucken. Und manchmal ist es ja unangenehm, wenn man lange da oben steht und sich nicht traut und gesagt wird, hey, wir fangen dich auf. Es ist das Vertrauen aufgrund der Anweisungen des Erziehers, der Lehrerin, der Eltern, das blind zu tun. Es ist Geduld erforderlich, dass wir lernen zu vertrauen, dass man das erst vielleicht bei anderen Kindern sieht und weiß, okay, die starken Arme, sie halten. Aber letztlich drückt es eine Sache aus, auch wenn ihr beiden das jetzt machen müsstet, Levi und Ken zum Beispiel, ich glaube dir, Papa, dass deine starken Arme mich halten. Ich vertraue dir. Habt ihr das schon mal gemacht? Nee, ach, dann wird es ja bald mal Zeit. Ja, wenn alles nach Plan läuft, dann werden in so einer Gruppe die Freundschaften fester, das Vertrauen wird gestärkt, man kann anders miteinander umgehen. Und wenn es Kinder sind, dann sieht man sie vielleicht sogar strahlen. Und in unserem heutigen Bibeltext aus Johannes 2 geht es auch um drei Aspekte des Vertrauens auf Jesus Christus. Drei Aspekte, wo wir sehen, da gehört Demut zu, dass man sich vertrauensvoll unter ihn stellt, dass man geduldig ist und gehorsam den Anweisungen des Herrn folgt. Ja, dass man letztlich in einem tiefer werdenden, in einem wachsenden Glauben Vertrauen gewinnt, wenn man sieht, wie herrlich und wie stark, wie groß Jesus Christus ist. Und so lasst uns gemeinsam Gottes Wort lesen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, lest gerne mit aus Johannes 2, die ersten 12 Verse. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen, zu den Dienern, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die Wasser geschöpft haben, wussten es, so ruft der Speisemeister den Bräutigam. Er spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger, und dort blieben sie nicht viele Tage. Worte unseres lebendigen Gottes. Worte, die uns auch etwas zu sagen haben. Das Thema heute wird sein, vertraue auf Jesus. Der Aufruf an dich, an mich, vertraue auf Jesus. Das ist so diese Kinderwahrheit, sage ich mal. Wir können Jesus vertrauen, vertraue Jesus. Und wir sehen hier drei Aspekte, wie gesagt. Zuerst, wenn wir uns den Dialog quasi mit Maria anschauen, dann sehen wir hier ihre Demut, die bereit ist, nachdem sie eingesehen hat, sich unter Jesus zu beugen und zu sagen, okay, du hast recht. Dann sehen wir mit Blick auf die Diener ihr geduldiges Vorbild, dass sie Schritt für Schritt für Schritt gesagt haben, okay, wir gehorchen dir, Jesus, wir vertrauen dir und drücken das durch unseren Gehorsam aus. Und drittens, und das ist hier quasi der Schlüsselvers, worum es geht, was die Absicht der Ausdruck, warum das hier steht, dass seine Herrlichkeit offenbar ist und dass seine Jünger ihm glaubten. Vertraue auf Jesus mit Glauben, in der völligen Überzeugung, er ist der herrliche Herr, der Sohn Gottes. Und das Ziel ist es, dass wir diese drei Ausdrücke oder Eigenschaften, die mit dem Vertrauen auf Jesus hier einhergehen, dass wir bereit sind, diese anzunehmen, zu durchdenken und zu leben. Und seit Johannes 1,19 ist nun eine Woche vergangen. Ja, wir haben immer wieder gelesen, am nächsten Tag. Und hier, nun drei Tage später, findet der Höhepunkt dieser einen Woche statt. Jesus wurde vorher offenbart als der Erhabene, den Johannes in den Mittelpunkt rückt, indem er über ihn redet, indem er für ihn tut, oder durch sein Tun macht er das, und durch seine Haltung rückt er Jesus in den Mittelpunkt. Er hat ihn als Lamm Gottes offenbart und damit gezeigt, er ist Gott, weil er die Sünde wegnimmt, weil er ewig ist, weil er den Heiligen Geist senden wird. Und er wurde danach, und das haben wir uns vor einigen Wochen angeschaut, als Sohn Gottes, als Meister, als Christus, als König Israels, als Sohn des Menschen und damit als jemanden, der es wert ist, nachzufolgen, geoffenbart. Er wurde bekannt gemacht. Und hier ist gewissermaßen der Höhepunkt dieser 7 Tage. Hier wird seine göttliche Herrlichkeit offenbart. Nicht für alle sichtbar, nur für einen kleinen Teil von Personen. Aber Johannes liefert uns noch mehr Gründe, die sagen, glaube an Jesus Christus, vertraue ihm. Und somit ist Vers 11 gewissermaßen die zentrale Erklärung in diesem ganzen Abschnitt. Hier geht es um das Zeichen. Und das Zeichen führt bei den Jüngern zu was? Schaut rein in Vers 11. Zu Glauben. Wir müssen einmal noch in Johannes 20 hineinspringen und uns nochmal erinnern, was das Programm und die Absicht, das Zweck des Buches war, warum Johannes dieses Evangelium geschrieben hat. Er spricht nämlich genau von den Zeichen, und die Zeichen hat er aufgeschrieben, damit was? Wir lesen es. Johannes 20 ab Vers 30. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in dem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, und jetzt kommt die Absicht, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und es ist genau das aufgeschrieben und es ist genau das passiert. Der Zweck erfüllt sich völlig und er möchte das dir und mir auch mitgeben, dass unser Glaube gestärkt wird, oder? Wenn du noch gar nicht glaubst, dass du zum Glauben kommst. Weil Jesus sich hier als derjenige zeigt, der er ist. Er ist der Sohn Gottes, er ist der Christus, der die Sünden wegnehmen wird. Darum vertraue Jesus, das ist der Aufruf heute Morgen, weil wir es hier sehen können, er tut es und Maria zeigt es, die Diener zeigen es. Vertraue Jesus. Und das Erste, was wir uns eben anschauen wollen, ist, wie sollen wir das tun oder was für ein Aspekt ist dabei wichtig mit Demut. Wir lesen im Vers 1, dass es der dritte Tag war, also wahrscheinlich 3 Tage wird die Reise aus dem Süden, aus Juda, wo er vorher war, nach Galiläa gedauert haben. Jesus wollte ja vorher schon bei der Begegnung mit Philippus in Kapitel 1 nach Galiläa aufbrechen, hat dann aber erstmal Philippus getroffen. Und hier befinden wir uns nun in einer ganz besonderen Szenerie, eine Hochzeit. Eine Hochzeit, ein bisschen zum kulturellen Hintergrund, war damals etwas größer und pompöser, als wir es aus unseren Breitengraden hier kennen. Bis zu einer Woche hat man gefeiert und am ersten Abend holt der Bräutigam die Braut ins Hochzeitshaus. Und da begleiten ihn auch die Brautjungfern, die wir vielleicht aus der Geschichte von Jesus kennen, die Lampen mit Öl und die Lampen ohne Öl. Das passiert in der ersten Abend, in der ersten Nacht. Und das war eine sehr bedeutsame Prozession, eine sehr ehrenvolle Sache, so ein Zug des Brautpaares. Ja, man berichtet von König Herodes Agrippa dem I., dass als ihm so ein Hochzeitzug entgegengekommen ist, dass er als König ausgewichen ist. So eine ehrenvolle Sache ist das und so hoch angesehen war der Ehevollzug. Das ist wahrscheinlich schon alles passiert. Der Wein wird nicht am ersten Tag leer gegangen sein. Interessant finde ich hier zu beobachten, hier wird erwähnt, schaut mal rein, die Mutter Jesu war dort. Es wird einfach gesagt, sie war da und dann Vers 2 am Ende, Jesus ist eingeladen. Da wird, ob das bewusst ist, weiß ich nicht, aber ein Unterschied gemacht. Sie ist einfach da und Jesus wurde eingeladen, wie andere Gäste und auch seine Jünger. Und interessant ist auch hier, die Mutter Jesu wird nie beim Namen genannt, im ganzen Johannesevangelium nicht. Ja, so wie Johannes selbst als Person zurücktritt, so ist es auch, wie zum Beispiel die römisch-katholische Kirche deutlich machen will, die Mutter Gottes, das ist sie nicht. Sie ist eine sehr gehorsame, sehr zurückhaltende, eine liebevolle Frau. Sie ist Mutter von Jesus. Es war aber Vers 2, Jesus mit seinen Jüngern eingeladen und dann das Problem, es mangelte an Wein. Also Jesus ist eingeladen, 3 Tage sind erst die Jünger so hinter ihm hergelaufen, das muss man sich auch mal vorstellen, und schon sind alle eingeladen. Jüngerschaft bedeutet eben nicht nur, da ist einer, der dem anderen etwas sagt und der andere hört zu. Nein, es ist Teilen des alltäglichen Lebens. Und da gehört manchmal eben auch eine Hochzeit zu. Und zu seinen Jüngern an der Stelle gehören zumindest erstmal Andreas, Simon Petrus, Philippus und Nathanael und ein unbekannter Jünger, der wahrscheinlich Johannes selbst ist. Ein Augenzeuge auch hier wieder der Herrlichkeit. Ja, vielleicht erinnert ihr euch noch an Johannes 1,14, wo steht, das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. So berichtet es Johannes. Eine Herrlichkeit als eines einzig Geborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Er war Augenzeuge der Herrlichkeit Christi und um diese Herrlichkeit zu offenbaren, musste hier zunächst einmal das Problem geschildert werden, es mangelt an Wein. Wein, ein alltägliches Getränk. Es wurde aufgrund des Alkohols genommen, damit nicht so viel Schädigung im Körper stattfindet. Das Wasser konnte noch nicht so gut gereinigt werden wie heute. Also war eher ein risikoarmes Getränk von der gesundheitlichen Aspekt in der Richtung. Die Bibel ist an sich übrigens auch nicht komplett einfach gegen den Genuss von Alkohol, von Wein, aber sie verurteilt ausdrücklich natürlich die Trunkenheit. Ja, das macht sie sehr, sehr deutlich, wie in manchen Stellen das hier auch einfach mit aufgeführt ist. Und jetzt spitzt sich hier die Lage zu. Eine Hochzeit ohne das Hauptgetränk. Maria wendet sich an ihren Sohn Jesus und sagt, sie haben keinen Wein. Und das konnte für den Bräutigam wirklich übel enden. Ja, er hatte ja für die Braut zu sorgen. Und wenn er das schon nicht schaffte, er hatte die finanzielle Verantwortung, dann kann das sogar bis hin zur Klage aus der Brautfamilie geführt haben, wenn für ihre Belange nicht gesorgt wird. Also ist schon eine dramatische Sache. Ist nicht so, dass man mal eben um die Ecke geht, ein bisschen Wein holt, sondern da steckt auch Kopfverlust hinter. Und wenn wir das hier so sehen, diese Begebenheit, ich weiß nicht, was ihr euch für Fragen stellt. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, warum fällt Maria das auf? Was erwartet sie von Jesus? Warum geht sie zu ihm hin? Was will sie? Warum ausgerechnet zu Jesus? Ja, der ist ja nicht verantwortlich, gibt ja einen Speisemeister. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass sie da war und Jesus eingeladen war, ja, dass sie als Helferin da war, vielleicht war es aus der Verwandtschaft sogar. Wir wissen es nicht genau, wir müssen einige dieser Fragen einfach offen lassen. Ja, sicherlich will sie die Familie vor dieser Peinlichkeit bewahren, wendet sich an Jesus und ja, was erwartet sie von ihm? Jesus hat überhaupt noch kein Wunder getan, also keine Ahnung, was sie erwartet. Ja, will sie jetzt vielleicht, dass Jesus groß rauskommt, dass er sich endlich offenbart als der, der er ist? Viele Fragen kann man hier stellen und wir bekommen leider keine Antworten. Nicht wirklich. Aber vielleicht staunt ihr auch. darüber, wie Jesus reagiert. Schaut nochmal rein in Gottes Wort in Vers 4. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was geht's dich an, was ich tue, Luther? Was kümmern dich meine Angelegenheiten? Mengeübersetzung. Wörtlich steht hier, was ist dir und mir gemeinsam? Und wir fragen, und die Frage habe ich mir erst auch immer gestellt, ist das nicht respektlos? Ehrt er damit seine Mama überhaupt? Es ist eine deutliche Zurechtweisung, das müssen wir definitiv an der Stelle so sagen. Aber eine solche Aussage ist in der Sprache damals nicht unüblich gewesen. Es gibt viele Stellen im Alten Testament, wo das zum Ausdruck kommt und das zeigt einfach, hey, es ist eine gewisse Distanz zwischen dem, was du möchtest und was ich möchte. Ja? Und dennoch war Jesu Ton in dem Punkt nicht unhöflich. Und auch dieses Frau, was in alten Übersetzungen mit Weib übersetzt wird, das wäre heute noch unhöflicher wahrscheinlich, das ist eher so etwas wie Madame. Ja, also doch eine höfliche Art und Weise zu reden. Und dennoch distanziert sich Jesus von dem Anliegen von Maria. Ja? Und was ist der Grund dafür? Hier, denke ich, gucken wir nochmal in den Text. Er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und wir fragen, welche Stunde? Was meint er denn jetzt von mir? Ja, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Also für mich hat dieser Text viele Fragen. Und meistens geht es, wenn er diese Formulierung nennt, im Johannesevangelium darum, dass die Stunde seines Todes und seiner Auferstehung und Verherrlichung damit gemeint ist. Dass sein großes Werk vollbracht wird. Das ist seine große Stunde. Aber ich denke, hier ist es wahrscheinlicher, im Kontext zu sehen, dass es sich auf den richtigen Zeitpunkt bezieht, wann Christus sich durch das Wunder verherrlicht. Wir wissen nicht genau, wie viel Zeit dann vergangen ist zwischen dem, dass Maria sagt, ihr Diener gehorcht und Jesus sagt ihnen etwas. Aber ich denke, hier im Kontext geht es eher um diese Zeit, wann er sich offenbart, wie er sich offenbart. Fakt ist auf jeden Fall, und ich denke, das sollten wir hier an dieser Stelle verstehen, Jesus hält sich an den Zeitplan des Vaters. Ja, er wurde versucht, dagegen zu handeln, durch Maria in dem Fall. Es ist eine Versuchung, etwas anders zu machen. Er wurde auch mal durch Petrus versucht oder in späterer Zeit durch Petrus versucht. Aber er blieb ohne Sünde in der Versuchung. Es geht hier letztlich darum, dass er Maria, seiner Mama, deutlich macht, du musst mich weniger als Sohn jetzt anerkennen, sondern jetzt bin ich auf dem Weg. Jetzt geht es mehr darum, als den Verheißenen, als den Sohn Gottes, mich zu verstehen. Und damit stehe ich unter dem Willen des Vaters. Ich denke, in diese Richtung geht hier das, was Jesus deutlich machen möchte. Und wenn wir uns das vorstellen, als Mutter, wenn man so von seinem Sohn, sage ich mal, abgelehnt oder zurechtgewiesen wird, das schmerzt. Aber Jesus macht deutlich, ich muss meinem himmlischen Vater mehr gehorchen. Es muss so sein. Jesus gehorcht nicht den Wünschen der Menschen, sondern dem Willen des Vaters. Er kennt den Zeitplan. Und darum will sich der Herr dieser Stunde, wann sie auch kommen mag, beugen. Aber jetzt sind wir beim ersten Punkt, bei Maria. Blicken nochmal auf sie. Was tut sie jetzt? Und das ist sehr bemerkenswert. Maria sieht ein. Und das sehen wir in ihrer Reaktion. Sie vertraut Jesus. Sie sieht ein, dass ihr Anspruch auf ihren Sohn hinter diesem höheren Anspruch des Vaters im Himmel zurücktreten muss. Sie zeigt ein sich und beugt sich nun demütig unter der Zurechtweisung ihres Sohnes. Wir erkennen das daran, Vers 12 zumindest, dass sie dann mit ihrem Sohn, mit ihm geht und auch die Jünger. Aber vor allem erkennen wir es in Vers 5. Schaut mal rein, was sie jetzt zu den Dienern sagt. Was er euch sagen mag, das tut. Und sagt damit und drückt damit aus, das, was er antwortet, was er sagt, das ist richtig. Das, was Jesus sagt, ist richtig. Vertraue auf Jesus. Was können wir an dieser Stelle in den Alltag mitnehmen? Was können wir aufgrund dieses biblischen Prinzips des demütigen Vertrauens im Alltag ausleben? Sei einsichtig, nimm demütig an und vertraue Jesus. So habe ich es einfach mal zusammengefasst. Das sind die Aspekte, um die es hier geht. Wenn wir Jesus wirklich vertrauen, dann kann das nur mit Demut sein. Wisst ihr das? Dass wir uns unter den Stärkeren stellen und beugen. Andernfalls wären wir stolz und vertrauen lieber wem? Naja, uns selber. Und das machen wir oft, oder? Dass wir uns selber vertrauen, dass wir besser wissen, wann Gott etwas zu tun hat, dass wir besser die Stunde meinen zu kennen, dass wir besser Einblick haben in die Weisheit und den Ratschluss, in den Zeitplan des Vaters und sagen, jetzt muss er doch mal was machen. Auch wir wollen vielleicht sogar darin mit guten Absichten vielleicht auch helfen, wie Maria, aber wir verlieren aus den Augen, wer Gott ist, wessen Willen wir uns beugen sollen. Dass er den Masterplan hat, dass er den genauen Zeitplan für dein und mein Leben kennt und ihn ausführt. Und manchmal sorgt der Herr in unserem Leben auch für diese Zurechtweisung, wie Jesus hier auch dafür gesorgt hat. Es gibt Gegenwind, es gibt Zeiten der Korrektur. Die Bibel nennt das auch zum Beispiel in Hebräer 12 Züchtigung. Oder, ich glaube, im Psalm 119 hatten wir das, Demütigung. Hattest du uns das erklärt, Tobias? Wie begegnest du Gottes Korrektur? Wie begegnest du seiner Züchtigung? Wie begegnest du dieser Demütigung? Wenn wir Hebräer 12 anschauen, dann dürfen wir wissen, dass es eine Zeit ist, die in dem Moment vielleicht nicht schön ist. Aber sie wirkt die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit, sagt der Hebräerbriefschreiber. Sie wirkt etwas Gutes. Sie bringt uns wieder zurück auf den richtigen Weg hinter Jesus her. Und deswegen ist die Frage, bist du einsichtig wie Maria, die sagt, okay, das war falsch. Wir müssen auf Jesus hören, müssen ihm vertrauen. Lassen uns wieder auf den Boden der Tatsachen stellen. Oder reagieren wir vielleicht trotzig, bockig, wie so ein kleines Kind. Dass wir nicht bereit sind, uns dem Architekten und Bauherrn in seinem Werk unterzuordnen. Wir müssen verstehen, wenn es darum geht, Jesus zu vertrauen, dass er im Regimente sitzt. Und wir dürfen ihm vollends vertrauen. Auch wenn seine Wege und seine Gedanken andere sind als unsere manchmal. Er kennt die Stunde, wenn er handeln will. Er weiß, was das Beste für dich und mich ist. Durch welche Umstände, durch welche Krankheiten, durch welche Ermutigung, durch welchen Trost, durch welche Ermahnungen er uns in das Gefäß verändern möchte, was er will. Herr, mach aus mir ein Gefäß, wie du willst. Ich denke, wir singen es gleich noch. Er weiß am besten, was in deinem und in meinem Leben notwendig ist, um das Bild Christi, in das Wesen Christi verändert zu werden. Und wir meinen manchmal, das harte Schleifpapier in unserem Leben, das brauchen wir nicht. Oh doch, das brauchen wir. Und da ist der Aufruf, vertraue Jesus. Und dazu dürfen wir uns als ganze Gemeinde anspornen, dafür dürfen wir uns ermutigen, auch bei Gegenwind, auch in diesen Zeiten, wo wir mal auf dem Holzweg sind und so wie wir es bei Abraham noch vor wenigen Wochen gesehen haben, wo wir vielleicht uns verrannt haben, wo er uns zurückzieht, wo er uns neu erzieht oder zurechtbringt oder eben züchtigt. Dass wir uns da gegenseitig halten und trösten können, wieder aufrichten können. Und nicht vergessen, Gottes Erziehung ist ein Akt der Liebe, so sagt er es. Wenn er uns nicht lieben würde, würde er das nicht tun, weil es wieder darum geht, auf dem Weg zurechtzubringen, den richtigen Weg wieder einordnen. Und alles, und das sehen wir hier im Vorbild Maria, was wir tun müssen, ist das demütig einsehen, dass er im Recht ist. Dass wir wie Hiob sagen, zu gering bin ich, was kann ich dir noch erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Ich halte besser meinen Mund, um noch irgendetwas gegen dich zu sagen. Und in Hiob 42, Vers 2 sagt er, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Hiob hat das verstanden und wir müssen uns einfach vor Augen führen, in welcher Situation er war. Er hatte so gut wie nichts mehr außer sein nacktes Leben. Und er hat verstanden, Gott sitzt im Regimente. Vertraue auf Jesus. Unser Herr ist größer, als wir denken und erfassen können. Er kennt den Zeitpunkt, er kennt den Weg. Er weiß, was wann dran ist. Vertraue Jesus. Und diese Demut, die Maria hier an den Tag legt, diese Einsicht und vielleicht auch erstmal diesen geschockten Moment, die finden wir auch an einem General nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Das ist die Geschichte jetzt von zwei Generälen. Der eine, der möchte etwas von dem anderen, der General William Sherman möchte etwas von dem General Oliver Howard. Sie waren gerade dabei, der General Sherman, die Siegesparade in Washington zu planen. Und er schrieb alles ins Protokoll und jeder General sollte vor seiner Mannschaft herreiten. Und am Morgen der Parade tauchte ein Problem auf. General Sherman sah sehr besorgt aus und er ging auf den General Howard zu. Und er wusste nämlich, dass der viele, viele Männer hatte, die er in den letzten wichtigen Schlachten geführt hat. Und unter Shermans Befehl hat er auch am Marsch an der See teilgenommen. Und er wusste, jetzt haben wir ein Problem. Und zwar, so ist vielleicht der Dialog gewesen, ich habe ihn zumindest so gefunden. General Howard, Sie wissen, dass Sie vor Ihrer Division herreiten sollen.
Jawohl, Sir.
Gut, ich möchte Sie nun um einen Gefallen bitten.
Zu Befehl, Sir.
General X, der vor Ihnen Befehlshaber war, möchte am Kopf seiner früheren Division reiten. Ich weiß, Sie haben in den letzten Schlachten viel, viel bewegt. Sie waren der Kommandant. Aber Howard, ich weiß, Sie sind Christ und deshalb können Sie diese Enttäuschung verkraften. Würden Sie verzichten und General X die Ehre überlassen, dass er vor Ihren Leuten herreitet? Ich weiß nicht, wie du reagiert hättest. General Howard war sehr betäubt erst einmal, er hatte so viel mit ihnen erlebt, er hatte eine so starke Truppe, die zusammen lebten und kämpften, geschaffen und sie gingen für ihn mit in den Tod. Er selbst hatte einen Arm verloren und jetzt sollte er den Ehrenplatz an der Spitze seiner Leute räumen. Aber ähnlich wie Maria hatte er nun einen klaren Blick. Gemäß dem Ihr Wunsch ist mir Befehl, sagte er ungefähr Folgendes. Ja, Sir, weil Sie es wünschen und weil ich Christ bin, verzichte ich mit Freuden. General X darf die Division anführen. Und General Sherman war sehr erleichtert natürlich, dass das irgendwie so geklappt hat. Und er sagte, Howard, ich habe erwartet, dass Sie zustimmen würden. Jetzt möchte ich, dass Sie in der Spitze der ganzen Armee mit mir zusammenreiten. General Howard hatte eins gelernt. Echte Demut. Eine wichtige, vielleicht die zweitwichtigste Gesinnung, Tugend im Neuen Testament, die wir nach der Liebe finden, den niedrigsten Platz einzunehmen, was uns gegen die Natur geht. Aber Sherman ehrte ihn auf diese Weise, die Howard sonst nie erfahren hätte. Und so durfte auch Maria in den uns letzten überlieferten Worten, die wir in der ganzen Bibel von ihr finden, an die Diener herantreten und auf den Ranghöchsten, auf Jesus Christus, auf den Sohn Gottes verweisen und ließ sie gewissermaßen Treue schwören. Was er euch sagen wird, das tut. Und damit kommen wir zum zweiten Aspekt des Vertrauens und schauen uns das Vorbild der Diener an, wie sie mit Gehorsam reagieren in ihrer geduldigen Art und Weise, Schritt für Schritt. Maria fordert sie hier zum Gehorsam auf und sagt, das, was er sagt, das tut. Ich weiß nicht, auf wie vielen Hochzeiten ihr schon mal getanzt habt, aber ein Hochzeitsgast sollte etwas den Dienern befehlen, was sie zu tun haben, der einfach da war. Aber wenn wir uns gleich anschauen, was er anordnet, dann wird es eigentlich noch viel seltsamer. Lass uns nochmal erst in die Verse 6 bis 8 reinschauen. Zunächst wird der Hintergrund hier in der Kultur nochmal beleuchtet. Es waren 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden. Jeder Maß 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben an. Vers 6 vermittelt erst einmal den Hintergrund. Er zeigt nach meiner Ansicht mit der Anzahl der Krüge auch eine Genauigkeit auf, die nur ein Augenzeuge dann noch im Blick haben durfte. Und wenn Johannes wirklich dabei gewesen ist, natürlich wusste er das noch 50, 60 Jahre später. Das war das erste Wunder, was er damit erlebt hätte. Was hier steht, wird extra für uns erwähnt, für die Heiden, weil wir das nicht verstehen, die jüdischen Sitten und Gebräuche. Deswegen wird ja gesagt, es ist für die Reinigung da und das bezieht sich auf die jüdischen Reinigungsriten. Ja? Dass man Krüge dort stehen hatte, um zum Beispiel sich zu reinigen. Wenn man jemanden Toten berührt hat, dann musste man sich reinigen, bei vielen anderen Dingen auch. Händewaschen vor dem Essen gab es auch, Markus 7 finden wir das, oder auch das Gerätewaschen, womit ja, Dinge dann in Berührung kamen. Also es sind Reinigungskrüge, die gebraucht werden, vielleicht waren sie hier leer, wir wissen es nicht ganz genau. Auf jeden Fall stehen die da, 6 Stück. Jeder hatte so ein Volumen von 39 Liter, das mal 2 bis 3, sagt er hier, also 120 Liter, 80 bis 120 Liter, insgesamt 480 bis 720 Liter. Das ist mal eine Riesenhochzeit, würde ich sagen. So viel Getränk hatten wir auf jeden Fall nicht. Aber das muss schon enorm gewesen sein. Aber auffällig sind jetzt hier ein paar Dinge, die wir beobachten können in unserem Abschnitt. Jesus, das tut er öfter bei Wundern, zieht Menschen hier mit rein in die Verantwortung, in das Doing. Ja, wie auch am Grab von Lazarus, wo er sagt, rollt den Stein weg. Ja, wir wissen, dass die Macht Gottes befähigt dazu ist, Steine vor Gräbern wegzurollen. Das kann er. Aber er zieht Menschen hier mit rein. Und das, ich denke nicht nur, damit einfach Zeugen da sind und wo hier beschrieben steht, bis zum obersten Rand füllen sie das, damit er nicht manipuliert werden kann, sondern eben mit Blick auf der Absicht von Johannes soll der Leser zum Glauben geführt werden. Alles ist rechtens, alles ist genau dokumentiert und es waren Menschen mit beteiligt. Hier konnte nicht gemogelt werden. Wir dürfen das glauben. Und auch wenn wir uns auf die Suche machen, wie das Ganze hier geschehen ist, ich weiß es nicht. In so kurzer Zeit, dass etwas gärt, das wird schwierig. Und auch das ruft uns dazu auf, was Johannes Absicht ist. Ihr braucht nicht schauen. Glaubt einfach. Jesus hat das getan. Vertraut ihm. Und so legt Johannes uns hier schon mal den Blick auf die Lösung, die Jesus im Auge hat. Und damit kommen wir zu Vers 7 zurück. Und es folgen nun 3 Befehle in den Versen 7 und 8. Weil Jesus erteilt hier sehr klare Anweisungen. Er sagt, füllt die Wasserkrüge mit Wasser, Vers 7. Schöpft nun, Vers 8. Und bringt es dem Speisemeister. Und dann lesen wir von dem Vertrauen in Jesus, wie die Diener Schritt für Schritt gehen, wie sie geduldig Schritt für Schritt abwarten, was sie tun sollen und vollkommen diesem Herrn Jesus Christus, unserem Retter und Herrn, gehorsam sind. Sie füllten sie bis oben an, lesen wir in Vers 7. Sie brachten es ihm, Vers 8 und Vers 9 ergänzt noch, sie hatten das Wasser geschöpft, so wie Jesus gesagt hat. Die Diener waren Jesus völlig ergeben. Sie haben genau das getan, was Jesus sagte. Sie vertrauten ihm vollkommen. Vielleicht haben sie etwas gespürt von der Autorität, dass nun wirklich der Sohn Gottes da war. Und ihr Vertrauen in diese Person ließ sie gehorsam sein. Aber was passiert jetzt? Ist euch das mal aufgefallen? Die Diener tun etwas, was menschlich überhaupt nicht verständlich ist, oder? Kommt jemand und sagt, es fehlt Wein und Jesus sagt, jetzt füllt doch mal Krüge mit Wasser. Ist das nicht seltsam? Aber die Diener, was tun sie? Sie dienen, sie gehorchen dem Herrn. Zudem waren sie wahrscheinlich im Begriff, etwas Unreines zu tun. Ja, sie bringen ja dem Speisemeister das Wasser aus diesen Krügen, die zur Reinigung bestimmt waren, also wo das ganze Dreck quasi drin sein sollte. Sie vertrauen Jesus mehr als den gesetzlichen Reinigungsriten, was damit in Verbindung stand. Ihr Gehorsam und ihre Geduld hängt sich ganz an Jesus Christus. Ja, bei uns, vielleicht als kleine Nebenlektion, ist das auch immer so. Wir wollen gerne Schritt 3, 4, 5 von den ersten beiden Schritten sehen und sagen, ja, lass mich doch wissen, wohin das alles führt, Herr. Ich möchte gerne wissen, was nächste Woche, Monat, im nächsten Jahr passiert. Und leg es mir einfach deutlich dar und dann werde ich das alles machen. Aber so macht der Herr das nicht. Er entfaltet seinen Plan Stück für Stück, ein Schritt nach dem anderen. Und die Diener sind uns Vorbild hier, finde ich, dass sie Schritt für Schritt diesen Mut haben, das auch zu tun, was dieser Hochzeitsgast ihnen sagt. Und in Vers 9 wird alles aufgelöst. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war. Spannend. Wenn wir uns das mal vorstellen, uns mal ein bisschen in die Lage der Diener versetzen, was sie hier gemacht haben, sind mit der Schöpfkelle zu dem Meister gekommen. Wie wird der reagieren? Hoffentlich fragt er nicht, wo das Wasser herkommt. Und er kostet das... Moment. Er sagt, es ist Wein. Der Speisemeister wusste ja nicht, woher es war. Ja, woher der Wein war. Und die Diener standen da, Moment, wir haben doch Wasser geschöpft. Also was für eine Situation da eigentlich ist. Und er hat sicher die Befehle Jesu nicht gehört, er wird wahrscheinlich nicht dabei gewesen sein, aber er schmeckte die Auswirkungen der geduldigen Diener. der gehorsamen Diener. Keine Ahnung, wie sie da standen mit heruntergeklappten Kinnladen. Staunen. Und dieses erste öffentliche Wunder war ähnlich wie das Erscheinen auf der Erde. Es haben nur wenige mitbekommen. Es waren nur die Hirten und seine Eltern, die gemerkt haben, dass Jesus da ist. Und hier waren es auch nur wenige. Maria war dabei, die Diener haben es mitbekommen und die Jünger auch, die dann zum Glauben oder im tieferen Glauben gewachsen sind. Später wurde das immer größer und er offenbarte immer mehr seine Herrlichkeit, seine Göttlichkeit. Aber hier die demütigen und gehorsamen Diener, die das erleben durften. Sie durften die Herrlichkeit Jesu Christi erkennen und Jesus offenbart hier die Herrlichkeit seiner allmächtigen Schöpfermacht, seiner Kraft. Dass die Herrlichkeit des Sohnes Gottes, der Schöpfer ist, wie wir auch im Johannes Evangelium gelesen worden. Ohne Jesus Christus ist nicht eins geworden. Es ist alles durch ihn geworden. Die Welt ist durch Jesus gemacht. Kapitel 1, Vers 3 und Vers 10. Alles ist geworden, geworden, geworden. So ist auch der Wein geworden. Weil er die Macht hat, die Kraft hat. Und der Speisemeister ruft den Bräutigam. Er dachte, er ist der Ursprung dieser neuen Weinkampagne hier. Der Speisemeister, Vers 10, hat aber nichts geahnt. Ja, er ruft den Bräutigam und er sagt noch, hey, hast du super gemacht. Ich kenne das gar nicht so. Eigentlich gibt man ja erst den guten Wein, wo die alle noch nüchtern sind. Wenn die ein bisschen angetrunken sind, gut gegessen haben, dann interessiert die das nicht. Speisemeister lobt hier den Bräutigam, der gar nichts dafür konnte. Keine Ahnung, wie die weiter gesprochen haben. Ich kann da nichts für, ich kenne das nicht. Also hier kann man sich bildlich Dinge vorstellen, die uns Johannes gar nicht überliefert hat. Aber ein paar haben es mitgekriegt, wie es wirklich war. Und sie haben die Herrlichkeit Jesu gesehen, seine schöpferische Kraft. Sie haben Jesus vertraut. Und das möchte ich dir auch mitgeben. Vertraue Jesus. Mit Geduld. Im Gehorsam. So wie ein Noah in Gehorsam war, als er den Befehl des Allerhöchsten bekommen hatte. Bau eine Arche und er brauchte nicht minder Geduld. Ja, wenn wir von den Berechnungen ausgehen, baute er bis zu 120 Jahren. Also eine lange Zeit. Im Vertrauen auf Gott war Abraham dem Befehl des Allmächtigen auch gehorsam. Mehr oder weniger geduldig, gab einen kleinen Zwischenfall. Aber er wartete auf den Nachwuchs, weil Gott es versprochen hat. Im Vertrauen auf die Zusage des Herrn der Herrscharen floh Jakob zu seiner Verwandtschaft. Ich werde mit dir sein, ich werde dich wieder zurückbringen. Auch dort musste er Lektionen der Geduld lernen, musste 14 Jahre arbeiten für seine Lieblingsfrau. Aber er kehrte wieder heim, so wie Gott es versprochen hatte. Er hat Gott vertraut. Vertraue auf Jesus. Und das erfordert manchmal Geduld. Die Wege des Herrn erfordern Geduld. Aber wir sind aufgerufen, ihm gehorsam zu vertrauen. Sein Wort ist eine Leuchte für unseren Weg, das wissen wir. Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Weg. Und wenn wir vielleicht an die Gemeindefreizeit denken, denkt an die Zettel gleich, wenn wir daran denken, dass wir wieder abends vielleicht eine Nachtwanderung machen, bin hoffentlich auch mal wieder dabei, Taschenlampen, das ist gut, dass wir sie haben. Sie leuchten uns den Weg, aber sie leuchten nicht bis zum Ende. Wir sehen das Ende nicht, wir wissen nicht, was hinter der nächsten Kurve ist. Für meinen Fuß aber reichen sie. Und dieses Vertrauen, dieses Licht des Wortes dürfen wir mitnehmen und in ihm das Vertrauen setzen, so wie die Diener Stück für Stück für Stück gehört und erfahren haben und geduldig, gehorsam reagiert haben. Wir sollen nicht dumm, gehorsam sein, aber in Vertrauen auf den besten Herrn wandeln. Vertraue auf Jesus und folge mutig seinen Willen für dein Leben. Das wird manchmal seltsam sein. Warum? Weil wir nicht die Weisheit des Herrn haben. Das wird manchmal sehr schwierig sein, weil wir nicht die Macht haben, die er hat. Und manchmal verstehen wir gar nichts, aber wir dürfen wissen, er tut es aus reiner Liebe, dass er sagt, ich will nur das Beste für dich. Das Beste ist, dass du und ich in das Wesen Christi verändert werden. Stück für Stück für Stück. Und deswegen ist es heute vielleicht Zeit, mal wieder Neuzeit, den Steuerknüppel des Lebens loszulassen. Zu sagen, was auch immer du uns sagst, was auch immer du mir sagst, Jesus, das möchte ich tun. Ich weiß nicht, Ist ja so jetzt die Zeit gewesen, vor genau einem halben Jahr, dass man sich vielleicht Vorsätze gemacht hat, so kurz vor Silvester. Was mache ich alles in 2023? Jetzt ist es an der Zeit, einen Vorsatz bedingungslos zu treffen und es im täglichen Gebet wirklich deutlich zu machen. Jesus, das, was du sagst, das will ich geduldig und gehorsam tun. Ich rufe uns dazu auf, diesen Vorsatz umzusetzen und das mit in das tägliche Gebet einzubauen. Vielleicht sagen wir schon auf andere Art und Weise, und das ist gut. Das, was du sagst, das will ich geduldig und gehorsam tun. Zeige mir, was ich heute tun soll, wie auch immer du das ausdrückst. Und mit diesem Vertrauen auf den Herrn dürfen wir mutig in den Tag hineingehen und Schritte des Glaubens gehen. Und wir dürfen im Gehorsam weitergehen. Wir haben sehr viele deutliche Dinge in der Schrift, die uns sagen, so erwartet Gott, dass du lebst in Christus. Lass uns täglich diese Dinge vor Augen führen und der Tugend der Geduld lernen und wachsen. Und so taten es auch die Makololo, die gehorsam und geduldig auf ihren Vater David Livingston gewartet haben. Sie haben ihm ebenso vertraut. Ja, der Missionar und Afrika-Forscher David Livingston, zum zweiten Mal ist er mit einer ihm treu ergebenen Trägerkolonne aus dem Stamm der Makololo durch Afrika gezogen und ihm ging das Geld zu Neige. Mit dem Rest seiner Tauschwaren hat er noch dafür gesorgt, dass seine Diener beim Häuptling am Fluss Sambesi versorgt werden. Er wollte nach England selber zurückkehren, neue Mittel besorgen und dann zurückkehren. Den Makololo-Leuten versprach er das, so schnell wie möglich wiederzukommen mit einem großen Schiff. Ja, bleibt hier und wartet. Hört auf mein Wort und vertraut mir, ich komme zurück. Und Livingston reiste ab. Und der Spott der Sambesi-Leute wuchs. Oh, der weiße Mann meinte, der wird wiederkommen. Wo ein Weißer ist, der für schwarze Zeit und Geld opfert, das gibt's nicht. Makololo sagten, nein, ihr kennt unseren Vater nicht. Sein Leben würde er für uns lassen, er wird kommen. Wir bleiben, so wie er gesagt hat. Ein Jahr verging, einige wurden krank, einige starben sogar. Das zweite Jahr verstrich und die Sambesi-Leute höhnten lauter und lauter. Aber die Makololo-Leute blieben freudig und geduldig dabei. Wir vertrauen ihm, er wird kommen. Und eines Tages kam es. Ein Getöse, ein Brausen, ein Rauschen unbekannter Art. Alle rannten zum Fluss und sahen ihn. Und die Makololo riefen, unser Vater. Und sie fielen ihm um die Arme und wussten, das war der treue Herr, dem wir völlig vertrauen können. Die Frage, die am Ende dieser Geschichte, die ich, wie gesagt, hier gefunden habe, sollte der Herr Jesus weniger Vertrauen verdienen als David Livingston? Nein, er sollte mehr verdienen. Und darum kommen wir noch zum letzten Vers, zum Abschluss, Vers 11. Unter dem Aspekt mit Glauben, das herrliche Wirken Jesu. Schaut nochmal rein in die Bibel, Vers 11, in Johannes 2. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten ihm. Vers 11 fasst Johannes den Leser seines Evangeliums, also uns auch, also zusammen, worum es ihm letztlich geht, wo der Schwerpunkt drauf liegt. Christi Herrlichkeit wird sichtbar hier für einige Menschen und diese Autorisierung, dass er der Sohn Gottes, der Christus ist, der Mächtige ist, führt zu Glauben, zur Festigung ihres Glaubens. Es war das erste Zeichen und interessant auch hier vielleicht noch als Entdeckung, es betrifft keine menschliche Not wie einen Blinden, einen Lahmen, einen, der gestorben ist. Nö. Hier ist eine Hochzeit und die hatten nur Probleme mit den Getränken. Auf geistlicher Ebene erfüllt das Wunder aber einen höheren Zweck. Deswegen wird es auch Zeichen genannt. Ein Zeichen deutet nämlich immer auf etwas hin, will immer auf Gott hinweisen, auf seine Herrlichkeit. Und die ließ sich hier sehen, sie wurde offenbart. Ja, und vielleicht denken wir, wie letzte Woche von Stefan noch gehört, an so einen strahlenden Jesus, der geleuchtet hat. Nein, das war er hier nicht. Hier ist kein Licht, nicht die Herrlichkeit durch das Strahlen, aber hier wird ein sehr guter Wein im Nu geschaffen. Ja, Weinkenner wissen, ein Wein, der braucht jahrelang, damit er ein guter Wein wird. Habe ich gelesen. Wein bin ich auch nicht so. Aber ein guter Wein, der braucht Jahre, der gelagert wird. Und Jesus macht sehr guten Wein. Er ist Schöpfer, er kann das. Und das ist die Herrlichkeit, das Wunder des Schöpfers, die Macht des Schöpfers kommt hier zum Ausdruck. Bei Nathanael in Kapitel 1 haben wir seine Allwissenheit vor Augen gehabt und hier sehen wir seine göttliche Allmacht. Das Zeichen hat nicht den Zweck in sich selbst, also dass einfach ein Wunder geschieht, sondern es bringt in Verbindung mit Gott und zwar im Glauben. In Jesus Christus kehrt nun die Herrlichkeit zu den Menschen zurück, sie wird sichtbar, Stück für Stück immer mehr. Die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus sichtbar. Sie zeigt sich durch dieses Wunder und dieses Sichtbarwerden der Herrlichkeit, das verändert Menschen. Und wir sehen, wen es hier auf jeden Fall verändert hat, die Jünger. Sie glaubten. Ihr Glaube wurde tiefer. Sie waren 3 Tage erst mit Jesus unterwegs und das, wow, sie glaubten tiefer. Jesus hat Herrlichkeit, offenbart sie in seinem Wesen, in seinem Wirken, in seinem Geschehen. Er ist voller Ansehen, voller Ehre, voller Vortrefflichkeit. Er ist der Schöpfer und zeigt dir eine Macht, die wir Menschen, die uns einfach in Staunen versetzt. Sie glauben, das lesen wir. Und das war ja die Absicht. Erinnert euch an Johannes 20. Das war die Absicht mit den Zeichen, die Jesus geschrieben hat. Dass wir glauben, das ist unser Jesus. Er ist der Herr, er ist der Christus, er ist der mächtige Sohn Gottes. Er ist es. Wir sollen durch die Zeichen glauben. Wir brauchen nicht das Schauen, wir haben es überliefert, wir brauchen, dass wir das glauben. Dass wir überzeugt sind von der Bibel her, dass was überliefert wurde, ist wahr. Und darum ist diese Geschichte wahr, darum ist das eine wahre Begebenheit. Und wir kommen im Glaubensleben weiter, wir kommen in der Reife weiter, wenn wir auch die Herrlichkeit Christi entdecken. Frage an uns, wie entdecken wir die Herrlichkeit Christi? Wie werden wir verwandelt von einer Herrlichkeit in die nächste? Indem wir die Herrlichkeit Christi anschauen. Lass uns 2. Korinther 3, Vers 18 gemeinsam lesen, wo genau das beschrieben steht. Wir haben den großen Vorteil im Gegensatz zu den Leuten im Alten Testament, dass wir klar sehen können, dass wir so viel von Jesus überliefert haben, wer er ist, wie er ist, was er getan hat. Und in 2. Korinther 3, Vers 18 steht, wie wir in der Heiligung wachsen können, wie wir in der Reife vorankommen können, wie wir im Glauben wachsen können, wie wir herrlicher werden. 2. Korinther 3, 18. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden genauso verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das beantwortet uns, wie wir als Christen in der Heiligung wachsen, indem wir Jesus vertrauen und im Glauben das annehmen, was über ihn geschrieben steht, dass wir seine Herrlichkeit erforschen. Wer Jesus ist, wie Jesus ist, was Jesus getan hat. Und das ist herrlich. Und einen kleinen Aspekt haben wir heute in Johannes 2 gesehen. Das hat seine Herrlichkeit für die Jünger und für die Diener und für seine Mutter wirklich gezeigt. Und sie wurden ins Staunen versetzt und ihr Glaube ist gewachsen. Ich rufe uns dazu auf, die Evangelien zu studieren, das Leben Jesu zu studieren. Und man sagt ja, und ich glaube, Stefan hat das letzte Woche auch gesagt, Hundebesitzer und je länger Herrchen und Hündchen zusammen sind, desto ähnlicher werden sie. Ich habe einfach mal so ein Bild gefunden. Wenn ihr das eingibt, Herrchen und Hündchen gleich, dann findet ihr viele solche lustige Bilder. Aber das ist die Wahrheit, eine geistliche Wahrheit, die letztlich, so lustig das ist, dahinter steckt. Wenn wir die Herrlichkeit unseres Herrn anschauen, werden wir verwandelt in dieselbe Herrlichkeit. Stück für Stück für Stück. Ja, wir stellen uns keine Christusfigur auf oder hängen uns ein Kreuz mit Christusfigur irgendwo hin. Das bringt nichts. Wir lassen uns vom Evangelium neu bewegen und staunen darüber, wer Jesus ist. Das herrliche Wirken Christi weckt in uns Glauben. Johannes hat uns dieses Zeichen, sagt er, aufgeschrieben, damit du und ich, damit wir die Leser seines Evangeliums, glauben daran, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Christus. Und damit wir in dem Glauben Leben haben in seinem Namen. Und so hat uns Gott durch Johannes 3 Aspekte des Vertrauens auf Christus gezeigt. Mit Demut, wir haben uns Maria angeschaut, wie vorbildlich sie einsichtig reagiert hat. Sie vertraut Jesus. Wir haben uns das anhand der Diener angeschaut, die uns das geduldige Vorbild sind, indem sie gehorsam die einzelnen Schritte im Vertrauen auf Jesu Worte gegangen sind, beide Parteien und die Jünger auch, durften dieses herrliche Wirken Jesu Christi erleben. Und auf jeden Fall bei den Jüngern mehrte es den Glauben und das Vertrauen in den Herrn. Ist das bei dir auch so? Wagst du den Sprung?